SRF 1.
.30 Uhr, informiert in den Mittag mit dem Rendezvous von Schweizer Radio. Verheiratete Paare bezahlen weiterhin mehr Steuern als Konkubinatspaare. Auch der neueste Vorschlag des Bundesrats zur Heiratsstrafe scheitert im Parlament. Wie weit sollen Schweizer Konzerne für unfaires Geschäften zur Verantwortung gezogen werden? Der Ständerat findet weniger weit, als es der Nationalrat möchte. Man muss sich anpassen oder man stirbt, sagt der Chef des neuen, viertgrößten Autokonzerns der Welt, Carlos Tavares. Der Chefsanierer und seine Pläne mit Fiat Chrysler und Peugeot. Wie viele der Schweizer Landessprachen beherrschen Sie? Der Europarat kontrolliert, wie es um die Mehrsprachigkeit in der Schweiz bestellt ist. Wir fragen direkt nach bei der Fachfrau, der Freiburger Linguistin Claudine Brohi, im Tagesgespräch. Rendezvous diesen Mittag mit Ivana Pribakovic. An sich sind Wahlen fürs Präsidium des Bundesstrafgerichts eine Formsache. Normalerweise winkt die Vereinigte Bundesversammlung die nominierten Kandidaten problemlos durch. Aber nicht so heute. Zwar wurden Silvia Frey zur Präsidentin und Stefan Blätter zum Vizepräsidenten gewählt, aber fast die Hälfte des Parlaments legte leere Wahlzettel ein. Aus Protest. Oliver Washington erklärt die Hintergründe.
Der Tag begann mit einem Antrag von Roger Nordmann vom Fraktionschef, der SP.
Il faut maintenant donner un signal clair qu'on n'accepte pas cette solution. C'est un véritable affront aux minorités linguistiques.
Das Parlament müsse jetzt ein klares Zeichen setzen, dass es diese SVP-Doppelvertretung an der Spitze des Bundesstrafgerichtes nicht akzeptiere. Zur Wahl standen zwei SVP-Vertreter aus der Deutschschweiz für das Präsidium und das Vizepräsidium. Das sei inakzeptabel, betonte Roger Nordmann. Weshalb die SP beantragte, die Wahl zu verschieben, die Gerichtskommission der eidgenössischen Räte solle sich nochmals darum kümmern. Doch lehnte die Mehrheit der Vereinigten Bundesversammlung diesen Antrag mit 140 zu 94 Stimmen ab. Beispielsweise die SVP-Fraktion, wie Pirmin Schwander danach ausführte.
Wir wollten nicht noch mehr Öl ins Feuer gießen, sondern wir haben das Ziel, die Probleme zu lösen und nicht einfach oberflächlich einmal eine Nichtwahl vorzunehmen, die hätte nichts gebracht.
Auch die Mitte-Fraktion lehnte den Antrag ab, wie Lorenz Hess von der BDP betonte. Und weiter sagte er:
Ich habe die beiden gewählt, weil ich finde, dass solche Wahlen oder Bestätigungen hier sich nicht eignen, um sogenannte Zeichen zu setzen.
Gleichwohl setzte die Vereinigte Bundesversammlung mit den fast schon historisch schlechten Resultaten für die neue Präsidentin und den neuen Vizepräsidenten des Bundesstrafgerichts ein überdeutliches Zeichen. Die neue Präsidentin Silvia Frey erhielt 117 von 117 gültigen Stimmen und der neue Vizepräsident Stefan Blättler 119 von 120 gültigen Stimmen. Es legten also gegen 120 National- und Ständerätinnen leer ein, worauf Matthias Ebischer von der SP meinte:
Seit Jahren versucht das Parlament, dem Bundesstrafgericht zu sagen, dass wir endlich Ordnung haben möchten. Das Bundesgericht hätte eigentlich die Aufsicht. Auch beim Bundesgericht sind wir schon vorstellig geworden. Und es passiert nichts. Und wir hoffen jetzt, dass dieses schlechte Resultat etwas bewegen kann.
Viele stören sich daran, dass die beiden bereits bis anhin an der Spitze des Bundesstrafgerichtes standen, einfach in getauschter Funktion. Sie war die Vizepräsidentin und wird nun Präsidentin, er war der Präsident und wird nun Vizepräsident. Doch im Raum stehen auch noch ganz andere Vorwürfe. Richter sollen durch häufige Abwesenheiten glänzen, Spesen sollen nicht korrekt abgerechnet werden, auch Sexismusvorwürfe stehen im Raum. Weshalb auch SVP-Mann Pirmin Schwander betonte:
Es ist ein klares Zeichen vom Parlament, dass man jetzt aufräumen muss. Ein klares Zeichen mit der Anzahl Stimmen. Und wir erwarten eigentlich aus Sicht der SVP, aber ich denke auch das Parlament erwartet jetzt Lösungen vom Bundesgericht, vom Bundesstrafgericht selbst, dass man klar die Personen, die nicht mehr haltbar sind, nennt und dass man dort Lösungen sucht.
Doch richtet sich der Fokus nicht nur auf das Bundesgericht und das Bundesstrafgericht, auch die zuständigen parlamentarischen Gremien sollen aktiv werden, wie BDP-Mann Hans Hess ausführte.
Hier, glaube ich, sind jetzt die Institutionen gefragt, die zuständig sind. Zum einen das Bundesgericht selber, das die Aufsicht hat. Und dann würde ich sagen, auf parlamentarischer Ebene die Gerichtskommission und auch die Geschäftsprüfungskommission, die sich, denke ich, jetzt schon mit den speziellen Umständen in Bellinzona befassen müssen.
Trotz Wahl des neuen Präsidiums des Bundesstrafgerichtes steigt der Druck des Parlaments massiv.
Oliver Washington. Und damit zur Nachrichtenübersicht mit Dominik Brand.
Das Schweizer Weltraumteleskop CHEOPS ist erfolgreich ins All gestartet. Der Start der Soyuz-Rakete in Französisch-Guayana ist kurz vor 10 Uhr geglückt, teilt das Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation mit. Gestern war ein erster Startversuch noch abgebrochen worden, wegen technischer Probleme. Es ist die erste Mission der Europäischen Weltraumorganisation unter Schweizer Leitung. Das Weltraumteleskop CHEOPS soll aus dem All Informationen über Planeten außerhalb unseres Sonnensystems sammeln. Vorerst seien Tests in der Umlaufbahn geplant. Ende März 2020 soll CHEOPS seinen rund vierjährigen Betrieb dann aufnehmen, teilt der Bund weiter mit. Bundespräsident Ueli Maurer hat im Nationalrat zu den Überfällen auf Geldtransporter in der Westschweiz Stellung genommen. Die SVP-Fraktion war mit einer dringlichen Anfrage an den Bundesrat gelangt. Zuletzt hatte die Post sämtliche Geldtransporte vom und ins Logistikzentrum in Dayon im Kanton Waadt eingestellt. Der Bundesrat nehme diese Überfälle ernst, sagte Maurer. Man habe das Grenzpersonal aufgestockt und neue technische Überwachungsmaßnahmen eingesetzt. Das Bundesamt für Polizei sei mit den Kantonspolizeien und dem Grenzwachtkorps in Kontakt, sagte Maurer weiter. Die Zürcher Kantonspolizei hat 450 betrügerische Online-Shops vom Netz genommen, die gefälschte Ware anbieten oder gar keine Ware liefern. Letzte Woche seien diese 450 Shops in etwa 24 Stunden im Internet aufgeschaltet worden, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung. Daraufhin habe man diese Webseiten umgehend blockiert. Seit Anfang 2018 hat die Kantonspolizei Zürich insgesamt über 6.500 betrügerische Online-Shops gesperrt. Nun in der Vorweihnachtszeit nehme der Schaden durch solche Webseiten zu, schreibt sie. Internationale Schifffahrtsunternehmen wollen einen Fonds einrichten, um Maßnahmen für den Klimaschutz zu finanzieren. Insgesamt sollen umgerechnet bis zu 5 Milliarden Franken in den Fonds fließen. Das teilte der Verband Deutscher Reeder mit. Mit dem Geld sollen neue, klimafreundlichere Schiffe entwickelt werden. Geplant ist, dass die Schifffahrtsunternehmen pro Tonne verbrauchtem Treibstoff rund 2 Franken als Forschungs- und Entwicklungsbeitrag in den Fonds einzahlen. Noch eine Meldung vom Eishockey. Der HC Lugano hat seinen Trainer Sami Kapanen per sofort freigestellt. Auch Assistenztrainer Stefan Nygren muss gehen. Bis ein neuer Trainer gefunden sei, übernehme nun vorläufig Sportchef Ned Domenicali das Team, teilt der HC Lugano mit. Gestern Abend verloren die Luganesi das Tessiner Derby gegen Ambri mit 2:7. Das Wetter. Heute Nachmittag wird es zunehmend sonnig. Auch morgen dominiert vielerorts der Sonnenschein. Im Mittelland liegt zunächst Nebel. Im Süden bleibt es bewölkt und vor allem heute immer wieder nass. Die Temperatur reicht meist zwischen 7 und 12 Grad, in den Föhntälern bis 16 Grad.
Die Heiratsstrafe. Damit ist nicht gemeint, dass Heiraten eine Strafe ist, sondern da geht es um Steuern. Denn verheiratete Paare bezahlen mehr Steuern als Konkubinatspaare, bloß weil sie verheiratet sind. In der Schweiz sind 1,4 Millionen Menschen von dieser Heiratsstrafe betroffen. Seit über 30 Jahren versucht die Politik, diese abzuschaffen. Auch das Volk hat schon über eine Abschaffung abgestimmt und eine Initiative der CVP knapp abgelehnt. Heute war die Heiratsstrafe wieder einmal Thema im Nationalrat. Dabei wurde klar, eine schnelle Lösung des Problems ist weiterhin nicht in Sicht. Gaudenz Wacker.
Die Heiratsstrafe muss weg. Darin sind sich alle einig. Auch das Bundesgericht hat das schon festgestellt. 1984 war das. Doch bis heute hat es das Parlament nicht geschafft, damit aufzuräumen. SVP-Nationalrat Marcel Dettling stellt entsprechend fest:
Seit 35 Jahren schieben wir nun die Kugel immer vor uns hin und her und geben dem anderen die Schuld, warum wir da noch nicht aktiv geworden sind und die Lösung immer noch nicht präsentiert haben.
Doch eine Lösung steht weiterhin aus. Zwar hat der Bundesrat eine Variante präsentiert, doch der Nationalrat weist sie heute an den Bundesrat zurück. Das erstarkte gesellschaftspolitisch progressive Lager aus Linken, FDP, Grünliberalen und BDP argumentiert, der Bundesratsvorschlag zementiere ein überholtes Familienideal. SP-Nationalrat Beat Janz beurteilt die Vorlage so:
Sie ist ein Murks und beinhaltet dieses altmodische Modell, dass man Konkubinatspaare bestrafen darf oder soll, während die Ehepaare in jedem Fall besser besteuert werden dürfen.
Überdies bringe der Bundesratsvorschlag keine Anreize für Mütter, einer Erwerbsarbeit nachzugehen, kritisiert die Grünliberale Tiana Moser. Damit sende der Bund weiter dasselbe alte Signal an die Frauen, nämlich:
Arbeite wenig oder besser gar nicht. Wir steuern dir den Teil des Zweiteinkommens, was nach den Kosten für die Kita noch bleibt, sowieso weg.
Der Bundesrat muss die Vorlage jetzt überarbeiten und weitere Modelle aufzeigen, etwa die Individualbesteuerung, wonach jeder und jede für sich allein besteuert würde. Doch von solchen Modellen habe er längst ganze Schubladen voll, entgegnet Finanzminister Ueli Maurer. Der Rat wolle zu viel, wenn er ein gleichstellungspolitisches Problem im Steuerrecht lösen wolle.
Meiner Meinung nach ist es immer etwas gefährlich, wenn man über die Steuer oder über die Steuerpolitik gesellschaftspolitische Fragen lösen will.
Im Steuerrecht würden längst verschiedenste gesellschaftspolitische Anliegen verwirklicht, halten Progressive dem entgegen. Mit der Rückweisung allerdings rückt eine Abschaffung der Heiratsstrafe wieder um Jahre in die Ferne, zum Ärger von CVP-Nationalrat Markus Ritter.
Dieser Rückweisungsantrag ist ein schlechter Witz und grenzt an Arbeitsverweigerung.
Zu tun bleibt in der Sache ohnehin noch viel. So wird sich nächsten Herbst auch das Stimmvolk ziemlich sicher noch einmal in der Frage äußern können. Das Bundesgericht hat die Abstimmung von 2016 über die CVP-Initiative für die Abschaffung der Heiratsstrafe für ungültig erklärt. Und jetzt, wo das Parlament eine Zusatzschlaufe beschlossen hat, wird die CVP ihre Initiative wohl nicht zurückziehen. Doch selbst wenn sie beim zweiten Anlauf angenommen würde, bis zur Umsetzung würden Jahre verstreichen. Finanzminister Ueli Maurer sagte im Parlament einmal, die Diskussion um die Heiratsstrafe gleiche einem Running Gag. Der Gag wird es wohl noch ein paar Jahre machen.
Rendezvous, das ist Service Public seit über 51 Jahren. Und mit diesen Themen geht es jetzt weiter. Immer noch wird zu viel Güterverkehr auf der Straße statt auf der Schiene durch die Schweiz transportiert. Der Bundesrat versucht gegenzusteuern mit Geld. Nun will die Branche noch mehr. Die großen Schweizer Konzerne dürfte das freuen. Bei der Konzernverantwortungsinitiative schwenkt der Ständerat auf die gemäßigste Variante von Bundesrätin Karin Keller-Sutter ein. Wenn zwei sich zusammentun, bibbern die anderen. Fiat Chrysler und der Peugeot-Hersteller PSA tun sich zum viertgrößten Autokonzern zusammen. Wir stellen den neuen starken Mann am Steuer vor. Und Kroatien vor der Gewissenswahl. Unter den Präsidentschaftskandidaten ist ein Sänger, der das faschistische Ustascha-Regime verherrlicht. Ziel nicht erreicht. Auch 25 Jahre nach der Annahme der Alpeninitiative queren noch immer deutlich zu viele Lastwagen und Sattelschlepper die Schweizer Alpen. Ein Drittel mehr als geplant. Mit zusätzlichen Subventionen will der Bundesrat das Ziel von maximal 650'000 Lastwagen erreichen. Doch die großen Unternehmen im alpenquerenden Güterverkehr, wie die Hupac oder SBB Cargo, sind noch nicht zufrieden. Die Transporteure fordern noch mehr Geld und hoffen auf politische Unterstützung. Ruth Wittwer.
Vor einem Monat bewilligte der Bund 90 Millionen Franken, um den alpenquerenden Schienengüterverkehr zu unterstützen. Das finden die Transporteure zwar gut, aber jetzt wollen sie noch mehr. Unternehmen der Güterverkehrsbranche und Verbände fordern nun eine Aufstockung von jährlich 55 Millionen Franken und das viel länger, bis ins Jahr 2030. Wenn man das heutige Verlagerungsniveau halten wolle, müsse der Güterverkehr noch mehr gefördert werden. Das koste Geld, gaben Vertreter der Güterverkehrsbranche heute bekannt. Das Tempo der Verlagerung werde aber durch das Ausland verzögert. Der Ausbau der Näherzufahrtsstrecken im internationalen Güterverkehr sei um ein Jahrzehnt verspätet. Die Verlagerungspolitik müsse deshalb längerfristig geplant werden. Dazu Hans-Jörg Bertschi, Verwaltungsratspräsident der Hupag-Gruppe.
Weil einfach Deutschland mit seinen Ausbauten im Rückstand ist. Der auf 2020 ursprünglich zugesagte Vierspurausbau der deutschen Rheintalstrecke wird erst 2040 fertig sein. Und dadurch wird es einfach nicht möglich, die ursprünglich angestrebten schnellen Transportzeiten zu erreichen. Darum erwarten wir, dass diese Fördermittel bis 2030 verlängert werden.
Mit der Eröffnung des Ceneri-Basistunnels in einem Jahr ist das NEAD-Projekt offiziell abgeschlossen. Doch die Umsetzung der Verlagerung hinkt immer noch hinter den Zielen her. In der Schweiz könne man aber nicht mehr schneller werden, weil eben das Ausland nicht vorwärts mache, betont André Kirchhofer, Vizedirektor des Nutzfahrzeugverbandes ASTAG. Alle Vorteile, die man in der Schweiz heraushole, würden an der Grenze gestoppt. Die Verlagerung des Güterverkehrs müsse aber vorankommen.
Sie kommt nur voran, wenn man in Deutschland, auch in Frankreich, die Strecken, die Zufahrtsstrecken zur NEAD ausbaut. Wir wünschen uns, dass der Bundesrat nochmals interveniert bei den betreffenden Staaten. Wenn die Infrastruktur nicht ausgebaut wird, dann kommt auch die Verlagerung nicht mehr weiter voran.
Der ASTAG-Vizedirektor und weitere Vertreter der Güterverkehrsbranche fordern nun die Politik auf, im Ausland Druck zu machen. In Deutschland müsse der Ausbau der Näherzufahrtsstrecken mit Nachdruck weiterverfolgt werden. Unser Nachbarland müsse diese Kapazitätssteigerung vorantreiben. Das wurde vertraglich vereinbart in einem Staatsvertrag. Aber die Branche fordert noch weitere Staatsverträge für eine Alternativroute Belgien-Frankreich-Basel.
Wir brauchen die Zulaufstrecken in Deutschland, wir brauchen sie aber auch in Frankreich. Und hier nützen leere Worte, leere Versprechungen nichts mehr. Die Branche in der Schweiz hat die Hausaufgaben gemacht. Jetzt ist das Ausland daran und deshalb braucht es auch schriftliche Verträge, wo klipp und klar festgehalten ist, was zu tun ist.
Beim Bundesamt für Verkehr reagiert man zurückhaltend auf diese neuen Forderungen. Mediensprecher Michael Müller.
Es ist klar, dass wir vor allem in Deutschland Nachholbedarf haben hinsichtlich Qualität des Güterverkehrs. Aber was wir in der Schweiz tun können, ist jetzt eben getan worden. Und nun liegt es wirklich an der Branche zu zeigen, dass sie pünktlich und verlässlich und qualitativ hochstehenden Güterverkehr betreiben können.
Bei der Verkehrskommission des Nationalrats rechnet Präsident Michael Tönggi damit, dass diese neuen Forderungen zumindest diskutiert würden. Und zwar im neuen Jahr, wenn die Kommission die 90 Millionen Fördergelder des Bundesrats behandelt.
Auf Achse mit Ruth Witwer. Die Zeit, es ist 13 Minuten vor 13 Uhr. Kinderarbeit, Arbeit in giftigen Minen oder unter menschenunwürdigen Umständen. Wenn Schweizer Unternehmen gegen internationale Menschenrechte und Umweltstandards verstoßen, dann sollen sie dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Und zwar egal, ob der Vorstoß hier oder im Ausland passiert. So will es die Konzernverantwortungsinitiative. 2 Jahre schon streitet das Parlament über sie und über weitere Ideen, wie man die Unternehmen zu mehr Verantwortung bringen könnte. Eine abgeschwächte Idee aus dem Nationalrat zum Beispiel sieht vor, dass nur größere Unternehmen haften würden, allerdings eingeschränkt und mit einem Schlichtungsverfahren im Vorfeld. Noch stärker abgeschwächt im Vergleich zur Konzernverantwortungsinitiative ist die Idee von Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Sie will, dass Unternehmen lediglich Bericht erstatten müssen darüber, wie sie es haben mit Menschenrechten und Umweltschutz. Vor allem der Ständerat tat sich schwer mit der Debatte. Priscilla Imboden im Bundeshaus, heute hat er entschieden. Wie sieht der Entscheid aus?
Der Ständerat hat sich dem Wunsch des Bundesrates gebeugt und eine Variante verabschiedet, die keine zusätzliche Haftung für die Konzerne im Gegensatz zu heute enthält. Und das war und bleibt letztlich auch der große Streitpunkt. Inwiefern sollen Konzerne haften müssen, wenn Tochterfirmen im Ausland gegen Menschenrechte verstoßen oder für Umweltverschmutzung verantwortlich sind? Befürworter einer strengeren Haftungsregel sagen, nur so sei ein solches Gesetz wirksam. Außerdem sei die Haftung beschränkt im Vergleich zu dem, was die Konzernverantwortungsinitiative verlange.
Welche Argumente haben sich denn durchgesetzt?
Es waren vor allem die Argumente der Wirtschaft, die obsiegten. Die Schweiz wolle mit verschärften Haftungsregeln einen Alleingang wagen, argumentierten sie. Das sei weltweit gesehen ein Experiment, so wie es aktuell vielleicht nur Frankreich wage. Es schaffe Unsicherheit für Firmen und so überlasse man das Feld letztlich der Konkurrenz, etwa aus China, die keine Folgen befürchten muss, wenn sie gegen Menschenrechte verstößt. Der Verband der Schweizer Konzerne Swiss Holdings hat so argumentiert und teilt nun auch entsprechend mit, er sei zufrieden mit dem Entscheid des Ständerates.
Damit sind sich Ständerat und Nationalrat also nicht einig. Der Nationalrat möchte ja die Unternehmen stärker in die Pflicht nehmen als der Ständerat. Wie geht es jetzt weiter mit dem Geschäft?
Ja, das ist jetzt die entscheidende Frage. Der Nationalrat hat ja ein Gesetz ausgearbeitet, das die weitergehende Haftung für Konzerne enthielt als heute und hat diesen Entscheid auch mehrmals bestätigt. Und die Nationalratsvariante würde zum Rückzug der Konzernverantwortungsinitiative führen. Und jetzt müssen sich eben beide Räte einigen. Wenn sich aber Ständerat und Bundesrat durchsetzen, dann wird die Konzernverantwortungsinitiative nicht zurückgezogen. Die Initianten schreiben, das sei ein Alibi-Gegenvorschlag, um die Stimmberechtigten zu täuschen.
Ein ziemliches Hin und Her also. Bleibt die Frage, wann stimmen wir darüber ab?
Also wenn sich die Gegner der verstärkten Haftung durchsetzen, dann dürfte die Abstimmung im Mai oder im September nächstes Jahr stattfinden. Auch das ist aber keine komfortable Aussicht für die Gegner der Konzernverantwortungsinitiative, denn die Initiative wird neben linken Organisationen auch von Kirchen und einzelnen Bürgerlichen getragen. Sie ist also relativ breit abgestützt. Und außerdem haben Wirtschaft und auch die bürgerlichen Parteien keine Lust auf eine Kampagne, während der die Missetaten einzelner Schweizer Konzerne über Monate hinaus breit gewalzt werden. Dieses Szenario ist aber heute wieder wahrscheinlicher geworden.
Einfache Erklärungen bei einem komplizierten Sachverhalt. Danke für die Einordnung, Priscilla Imboden im Bundeshaus. Carlos Tavares wird ein mächtiger Mann und Chef von rund 400.000 Angestellten. Carlos Tavares wird Vorstandsvorsitzender des viertgrößten Autokonzerns der Welt, hervorgegangen aus der Fusion von Fiat Chrysler und der Peugeot-Herstellerin PSA, die heute von den Verwaltungsräten der beiden Konzerne abgesegnet worden ist. Tavares erwartet eine Herkulesaufgabe. Er muss sich in der Branche durchsetzen, die wegen der Digitalisierung und Elektrifizierung enorm unter Druck ist. Was bringt der portugiesische Manager für den Job mit? Lorenzo Bonatti berichtet.
Um fast 4 Milliarden Euro pro Jahr will Carlos Tavares die Betriebskosten senken, vor allem in Europa, denn dort gibt es die größten Überschneidungen zwischen Peugeot und Fiat Chrysler. Und in Italien sind die Fiat-Fabriken schon seit Jahren ungenügend ausgelastet. Fabriken will Tavares vorderhand zwar keine schließen, aber es würde überraschen, wenn alle der 58.000 Stellen in den Fiat-Werken erhalten blieben. Tiefere Kosten. Diesen Grundsatz wendet Tavares übrigens auch bei sich selbst an. Der dreifache Familienvater fliegt stets Economy und wohnt in 3-Sterne-Hotels, wenn er auf Geschäftsreise ist. Und reisen wird Tavares in nächster Zeit einiges müssen. Am diesjährigen Automobilsalon in Genf kündigte er, damals noch als Chef des Peugeot-Konzerns, 3 bevorstehende Markteintritte an.
We'll bring the Peugeot-Brand to North America. Second one, we bring the Citroën-Brand to India. And the third one, we bring the Opel-Brand back to the Russian market.
Wir bringen die Marke Peugeot nach Nordamerika, wir bringen die Marke Citroën nach Indien und wir bringen die Marke Opel zurück nach Russland, sagte Tavares. Groß geworden ist der 57-jährige Portugiese, der in jungen Jahren Rallye-Rennen fuhr, bei Renault. Dort kam er allerdings nicht an Carlos Ghosn vorbei, weshalb er 2014 zu Peugeot wechselte. Hier erhielt er den Chefposten und hier erarbeitete er sich seinen Ruf als brillanter Analytiker. Peugeot ging es damals gar nicht gut und stand kurz vor der Pleite. Doch Tavares schaffte den Turnaround innerhalb von nur gerade 2 Jahren. Sein Rezept? Kosten runter, direktere Entscheidungswege und eine kleinere Modellpalette. Mit dem gleichen Rezept brachte Tavares 2 Jahre später auch Opel auf die Spur. Und es gibt bisher keine Anzeichen, dass dies nicht auch beim fusionierten Peugeot-Fiat-Chrysler-Konzern seine Strategie sein wird. Als zusätzliche Herausforderung kommt auf den neuen Konzernchef allerdings die Elektrifizierung bei Fiat Chrysler zu. Der mittlerweile verstorbene Chef Sergio Margione hatte diese Entwicklung weitgehend verschlafen. Peugeot ist hier einiges besser aufgestellt. Zwei Elektromodelle für den Massenmarkt stehen kurz vor der Einführung. Das Know-how bei Elektro- und Hybridfahrzeugen, das sich die Franzosen in den letzten Jahren erarbeitet haben, könnte für das neue Konglomerat Gold wert sein. Denn ab dem neuen Jahr gelten in Europa strengere CO2-Richtlinien für die Fahrzeugflotten der Hersteller. Werden diese nicht eingehalten, drohen Strafzahlungen.
Das KZ Jasenovac in Kroatien. Zehntausende Juden, Serben und Roma brachten die Nazi-Kollaborateure der kroatischen Ustascha dort während des Zweiten Weltkriegs um. Ob 30.000 oder 700.000 Menschen in Jasenovac getötet wurden, darüber streiten sich Historiker. Der Sänger Miroslav Škoro erklärte, er wolle, wenn er als kroatischer Staatspräsident gewählt werde, das frühere KZ durchwühlen lassen. Nach einem Protestschrei korrigierte er die Aussage und meinte, er wolle die Archive zum Konzentrationslager durchwühlen lassen. Wegen der Kandidatur von Miroslav Škoro befürchten jedenfalls viele, dass der Sänger bei der Wahl am Sonntag einer autoritären Rechtsaußenpolitik den Weg bereitet, à la Viktor Orban. Auslandredaktor Christoph Wüthrich berichtet.
Mene zovu, moja polja, mene zovu tambure.
Miroslav Škoro füllt ganz große Hallen mit sehnsüchtigen heimatlichen Klängen. Tausende Lichter im Publikum wiegen sich im Rhythmus seiner Melodien, gleich wie die vielen kroatischen Fahnen. Der Sänger mit dem kantigen, schlanken Gesicht und dem silbergrauen Haar hat seine Kandidatur im Juni überraschend angekündigt, ein halbes Jahr vor der Präsidentenwahl. Jetzt füllt er wieder Säle mit Wahlkampfveranstaltungen, zum Beispiel in Osijek, seiner Heimatstadt. Und er wettert über die politische Elite, die seit der Unabhängigkeit 1991 den Ton angibt.
Uništavaju hrvatsko obrazovanje, uništavaju hrvatsko zdravstvo, uništavaju hrvatsku mladost.
Sie ruinieren das kroatische Schulwesen, sie ruinieren das kroatische Gesundheitswesen, sie treiben die Jungen aus dem Land, sie bereichern sich an den staatlichen Unternehmen und verteilen die Arbeitsplätze an ihre Parteimitglieder. Škoro teilt ein in sie, die Mächtigen, und wir, das Volk. Er will aufräumen und verlangt, dass das Staatsoberhaupt, wenn er gewählt wird, mehr Vollmachten bekommt, nicht mehr nur repräsentative Aufgaben wahrnimmt. Der Präsident soll das Recht haben, Gesetze auszuarbeiten und sie dem Volk in einem Referendum zu unterbreiten. Und wenn das Volk Ja sagt, dann sind sie Gesetz. Fertig, Schluss. Die Probleme, die Škoro anspricht, sind unbestritten in Kroatien. Nicht einmal in der HDZ, der nationalkonservativen Partei, die das Land in die Unabhängigkeit geführt und bis jetzt die meiste Zeit regiert hat. Alle sagen, dass Kroatien ein Problem hat mit der Korruption, dass diese die Wirtschaft bremst und dass deshalb Zehntausende jedes Jahr das Land verlassen. Aber der fortschrittlichere Teil der Bevölkerung befürchtet, dass Škoro jetzt einer autoritären Rechtsaußenpolitik den Weg bahnt. Die Ängste haben mit der Geschichte des Landes zu tun. Im Zweiten Weltkrieg herrschten in Kroatien die faschistischen Ustascha. Als Handlanger Hitlers unterdrückten sie jeden Widerstand und töteten Juden und Serben in Konzentrationslagern. In den letzten Jahren werden die Kreise wieder lauter, die die Ustascha verharmlosen und ihre Gräuel relativieren. Einer ihrer bekanntesten Vertreter ist der Parlamentsabgeordnete und ehemalige Kulturminister Slatko Hasanbegovic.
Od njega se očekuje naravno pobjeda na predsjedničkim izborima te solidan.
Natürlich hoffen wir, dass Miroslav Škoro jetzt die Präsidentenwahl gewinnt. Und wenn er sie nicht gewinnt, dass er mit einem soliden Resultat ein Zeichen setzt im Hinblick auf die Parlamentswahlen im nächsten Jahr. Hasanbegovic geht es darum, dass sich die Kräfte am rechten Rand des politischen Spektrums um Škoro herum neu formieren und mit gemeinsamer Kraft das Land in eine ähnliche Richtung steuern wie Viktor Orbáns Ungarn. Es sind einflussreiche, nationalistische und klerikale Kreise, die auf Škoro setzen, weil ihnen die regierende nationalkonservative Partei HDZ zu sehr in eine gemäßigte europäische Mitte gerückt ist. Sie unterstützen Skoro, um der HDZ zu schaden, ihrer Kandidatin Kolinda Grabar-Kitarović rechte Stimmen wegzunehmen.
Ako Kolinda Grabar-Kitarović izgubi, pozicija predsjednika HDZ-a slabi i može se dogoditi, naravno nije sigurno, može se dogoditi da on izgubi izbore u HDZ-u.
Wenn sie verliert, dann schwächt das Regierungschef Andrej Plenković, der die HDZ und das Land auf einen Mittekurs gebracht hat. Er riskiert dann, von den starken rechten Strömungen in seiner Partei sehr bald abgesetzt zu werden. Das sagt Tihomir Cipek, er ist Politologieprofessor in Zagreb. Die nationalistische Rechte verfolgt mit der Kandidatur des Musikers Skoro also zwei Ziele. Erstens will sie das Ruder in der mächtigsten Partei übernehmen und dann unter deren neuen Führung alle Kräfte rechts außen neu bündeln, um bei den Parlamentswahlen im kommenden Herbst das ganze Land auf ihren Kurs zu bringen.
Christoph Wüthrich. Punkt 1. Wir sind stolz auf unser mehrsprachiges Land, auch wenn wir Deutschschweizerinnen und Deutschschweizer uns manchmal scheuen, das Schulfranzösisch oder Italienisch hervorzunehmen, wenn wir in den anderen Landesteilen sind. Wie es objektiv um die Mehrsprachigkeit in der Schweiz bestellt ist, untersucht unser Gast im Tagesgespräch, Claudine Brouy. Die Sprachwissenschaftlerin forscht an der Uni Freiburg zur Mehrsprachigkeit und ist beim Europarat als Expertin für die Schweiz tätig. Das Tagesgespräch nach den Schlagzeilen mit Dominik Brandt.
Das Parlament hat in der Diskussion um die Abschaffung der sogenannten Heiratsstrafe noch keine Lösung gefunden. Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat den Vorschlag des Bundesrats zurückgewiesen. Er wollte Konkubinatspaare mit Kindern höher besteuern, muss nun aber nochmals über die Bücher. Silvia Frey und Stefan Blättler besetzen auch weiterhin den Präsidiums- und den Vizepräsidiumsposten des Bundesstrafgerichts in Bellinzona. Fast die Hälfte der National- und Ständerätinnen haben bei der Wahl aber einen leeren Stimmzettel eingelegt. Unter anderem für Kritik sorgte, dass beide der SVP angehören. Das Schweizer Weltraumteleskop Cheops ist kurz vor 10 Uhr erfolgreich ins All gestartet. Das Schweizer Teleskop soll Planeten außerhalb unseres Sonnensystems untersuchen.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.